Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Die Impfkampagne gegen Corona hat begonnen. Und bevor klar ist, wie viele Menschen sich wirklich impfen lassen wollen, nimmt die Debatte um eine schnellere Produktion des Vakzins weiter Fahrt auf. Auch weil die Corona-Einschränkungen, der harte Lockdown, noch länger als es Mitte Januar dauern dürften. Im Gespräch ist etwa die Frage, ob die Bundesregierung die Firma BioNTech zwingen kann, den Impfstoff auch durch Dritte herstellen zu lassen. Wir berichten darüber gleich zu Beginn, ebenso über die erneute Diskussion über eine mögliche Besserstellung Geimpfter und holen uns Einschätzungen vom Mediziner und Fachanwalt Alexander Ehlers. Der Brexit-Handelsvertrag steht seit kurz vor Weihnachten. Die Bundesregierung will dem nicht im Wege stehen. Auch das ist gleich ein Thema bei uns. Während auch in Großbritannien nicht alle freudig auf die künftigen Handelsbeziehungen mit der EU schauen. Wegen der folgenden Auflagen dazu. Wir berichten außerdem über die katastrophale Lage von Geflüchteten in Bosnien und ein Urteil gegen eine kritische chinesische Bloggerin beschäftigt uns in den kommenden 45 Minuten ebenso. Noch ist die Bereitschaft auch in Deutschland nicht allzu hoch, sich gegen Corona impfen zu lassen. Das hat zuletzt etwa EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eingestanden. Dennoch sorgt der Start der Corona-Impfungen in der EU für Optimismus, auch in Deutschland. Gleichzeitig geht es vielen Politikern mit der Produktion der Impfstoffe nicht schnell genug, weshalb diskutiert wird, wie sich das beschleunigen lässt. Außerdem sorgt erneut ein möglicher faktischer Impfzwang für Debatten. Stefan Detjen fasst das alles für uns zusammen.
Woran wird es in den kommenden Wochen und Monaten am ehesten Mangel geben? Am Angebot, also der verfügbaren Menge an Impfstoff, oder an der Nachfrage, also an Menschen, die bereit sind, sich impfen zu lassen? Die Diagnose der Ständigen Impfkommission an Tag 1 lautet:
Eine Priorisierung ist ja nur Folge der Tatsache, dass es zunächst zu wenig Impfstoff gibt,
sagt der Vorsitzende der Impfkommission am Robert-Koch-Institut, Thomas Mertens. In der Politik führt dieser Befund zu einer ungewöhnlichen Koalition. Linke und FDP bringen gleichermaßen ein wirtschaftliches Sonderrecht ins Gespräch, mit dem Pharmaunternehmen wie BioNTech, Pfizer und andere verpflichtet werden könnten, ihre Rezepturen für Impfseren auch anderen Unternehmen zu überlassen, um die Produktion zum Gemeinwohl anzukurbeln. Von Zwangslizenzen spricht der linke Bundestagsabgeordnete Achim Kessler und FDP-Chef Christian Lindner sagt:
Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion. Und da ist natürlich denkbar, dass ein Impfstoff auch von anderen Herstellern in Lizenz produziert wird.
Es gehe immerhin um eine Frage von Leben und Tod, sagt Lindner, macht aber auch darauf aufmerksam:
Nun ist dieser Impfstoff ein sehr kompliziertes Verfahren. Es ist also nicht einfach Aspirin, das irgendwo in Lizenz produziert wird. Das ist voraussetzungsvoll. Aber wir sollten alle Voraussetzungen rechtlich, wirtschaftlich, politisch, technologisch treffen, damit schneller in diesem Jahr geimpft werden kann.
Was der FDP-Vorsitzende bei Bild TV fordert, ist nach Angaben des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller, dem auch BioNTech angehört, allerdings längst Realität. Im Deutschlandfunk erklärt der Forschungssprecher des Pharmaverbandes Rolf Hömke:
Wir haben genau das auch schon gemacht. Wir haben weitere Firmen gefunden, die mitwirken können an der Produktion. Das gilt für BioNTech und Pfizer, die mittlerweile ein ganzes Netz von weiteren Firmen haben, die peu à peu mit dazukommen können, um einzelne Herstellungsschritte zu übernehmen. Das gilt aber auch für die anderen Hersteller. Das gilt für Moderna, die eben mit einem Schweizer Hersteller zusammenarbeiten. Das gilt für AstraZeneca, die mehreren anderen Firmen schon die Lizenz gegeben haben und sie ihnen geholfen haben, die Produktion aufzubauen, damit auch die diesen Impfstoff herstellen können.
Auch die Bundesregierung, die schon die Entwicklung der Impfstoffe bei BioNTech gefördert hat, unterstütze die Ausweitung der Produktionskapazitäten, versichert Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF.
Wir tun alles zusammen mit BioNTech, Pfizer, dass es zusätzliche Produktionsstätten hier in Deutschland, etwa in Marburg in Hessen, geben kann. Ziel ist, noch im Februar, März dort auch Produktion möglich zu machen, und das würde die Menge enorm erhöhen.
Im hessischen Marburg hat BioNTech vor kurzem eine Produktionsanlage des Pharmaunternehmens Novartis übernommen, die jetzt für die Herstellung des Corona-Impfstoffes umgestellt wird. Anfang Februar soll die Produktion dort anlaufen. Als Engpass erweist sich in diesen Tagen aber nicht allein die Herstellung des Impfstoffs, sondern auch die Abfüllung in kleine Fläschchen. In der jetzt anlaufenden Anlage in Belgien war es gestern zu Problemen gekommen, die zu einer Verzögerung der Auslieferung in verschiedene EU-Ländern geführt hatte. In Deutschland sollen bis Silvester 1,3 Millionen Dosen ausgeliefert werden, ab Januar wöchentlich 670.000 Dosen. Insgesamt hat die Bundesregierung von verschiedenen Herstellern 136 Millionen Impfstoffdosen vorbestellt, die zur Impfung von knapp 70 Millionen Menschen genügen würden. Lassen sich dann tatsächlich so viele impfen, wäre das Ziel der sogenannten Herdenimmunität erreicht. Morgen soll deswegen unter dem Titel Ärmel hoch auch eine Werbekampagne der Bundesregierung starten, mit der die Bürger zum Impfen ermuntert werden sollen.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. Soll und kann der Staat eine schnellere Produktion der Corona-Impfstoffe anweisen? Die Linke und die FDP erheben ja in etwa die gleiche Forderung, eine sehr ungewöhnliche Allianz also. Über die juristischen Fragen dazu und auch mit Blick auf mögliche Privilegien für Geimpfte, darüber haben wir vor der Sendung mit Alexander Ehlers gesprochen. Er ist Allgemeinmediziner und Fachanwalt für Medizinrecht. Die erste Frage an ihn lautete, könnte die Bundesregierung denn faktisch BioNTech dazu zwingen, den Impfstoff auch von anderen Firmen produzieren zu lassen?
Grundsätzlich hat der Gesetzgeber bestimmte Regelungen geschaffen, wann und unter welchen Voraussetzungen Lizenzen für Arzneimittel insgesamt, für Impfstoffe, und zwar Zwangslizenzen, gegeben werden können. Zum einen, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, ist das Patentrecht natürlich einschlägig und derjenige, der das Patent hat und der Wirkstoff von BioNTech ist natürlich mit Patenten geschützt, hat das alleinige Verfügungsrecht darüber. Das heißt, er darf herstellen, er darf in Verkehr bringen. Und wenn ich als ein Dritter entsprechende Wirkstoffe produzieren und abgeben möchte, dann brauche ich eine Lizenz. Das ist üblich, auch im Pharmamarkt. Und hierzu gibt es dann Verträge zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer. Für ganz besondere Situationen gibt es sogenannte Zwangslizenzen nach § 24 Patentgesetz. Das heißt, hier entscheidet das Patentgericht im Einzelfall, ob eben eine nicht ausschließliche Befugnis zur Benutzung einer Erfindung erteilt werden kann. Und eine solche Zwangslizenz setzt eben voraus, dass es bestimmte Umstände, technische, wirtschaftliche, soziale, ökologische und medizinische Aspekte gibt, die ein öffentliches Interesse an einer solchen Zwangslizenz begründen können.
Und die, wenn ich da kurz einhaken darf, die Linkspartei sagt ja, dass das rechtlich möglich sei, dass es diese Grundlage dazu gäbe. Hat sie also recht damit?
Rechtlich gibt es solche Wege. Es gibt sogar eine Konkretisierung, und zwar in § 13 Patentgesetz und dann in dem neuen Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, dass unter ganz besonderen Situationen, wenn es im Interesse des Gemeinwohls liegt, die Bundesregierung jetzt, das ist also etwas anderes als die Zwangslizenz nach Patentrecht, eine entsprechende Anordnung erlassen kann. Das heißt, die Bundesregierung kann die patentierte Technologie rechtmäßig ohne diese Genehmigung, von der ich vorhin sprach, des Patentinhabers verwenden. Und der unbestimmte Rechtsbegriff des Gemeinwohls umfasst eben alle die Fälle, in der eine staatliche Fürsorge notwendig erscheint, also in den Fällen des Notstands, wie zum Beispiel Seuchen. Und das wurde eben durch das Infektionsschutzgesetz präzisiert. Mhm. Eine solche Benutzungsanordnung ist rechtmäßig, solange dieser Ausnahmezustand eben eine solche Pandemie dauert. Und von daher ist es richtig, man kann unter bestimmten Umständen sowohl eine Zwangslizenz wie auch eine Benutzungsanordnung erlassen, einmal durch das Patentgericht, einmal durch die Bundesregierung. Aber es setzt eben voraus, dass hier besondere Rahmenbedingungen gegeben sind und hier unterscheide ich mich eben eindeutig von den vorhin von Ihnen benannten politischen Parteien. Juristisch ist eine solche Voraussetzung unseres Erachtens bisher noch nicht gegeben.
Mhm. Und das heißt also, was müsste geschehen, damit das gegeben wäre, jetzt zumindest theoretisch?
Also beispielsweise, dass BioNTech sich verweigern würde, die Kapazitäten hochzufahren oder nicht ausreichend im Inland produzieren würde.
Also ohne die Lizenzen an andere, an Dritte zu vergeben erstmal, ja, im eigenen, zum Beispiel, im Rahmen der eigenen Kräfte.
Mhm. Richtig. Und da hat der BioNTech ganz klar Position bezogen und hat gesagt, sie haben bereits Allianzen geschlossen, sie lassen an verschiedenen Standorten produzieren, sie sind bereit, mit weiteren Partnern sowohl den Herstellungsprozess zu beschleunigen, als auch die Menge der notwendigen Impfstoffe. Also von daher wird man sich auf die vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten in einer besonderen Situation nicht berufen können.
Gleichzeitig ist die Bundesrepublik aber ja als Staat ja der Hauptauftraggeber oder einer der Hauptauftraggeber jetzt bei BioNTech und hat ja auch die Forschung an dem Impfstoff mit mehreren 100 Millionen Euro Steuergeldern gefördert. Spielt das in so einem Fall keine Rolle?
Das würde hierbei nicht ausreichend sein, sondern es kommt tatsächlich auf die vom Gesetzgeber vorgesehenen, zum Teil natürlich noch auszufüllenden Rahmenbedingungen an. Und das würde man hier nicht annehmen können. Also von daher meine ich, wird man auch mit diesen Argumenten nicht durchdringen können.
Dann schauen wir noch auf einen anderen Aspekt, über den jetzt wieder intensiv diskutiert wird, der auch nicht ganz neu ist. Jetzt, wo die Corona-Impfungen begonnen haben, dreht sich auch die Debatte darum, ob die Geimpften gewisse Privilegien langfristig genießen sollten. Ist so etwas rein rechtlich denkbar?
Es hängt von den medizinischen Erkenntnissen ab, nämlich die Frage, ob die Impfung gleichzeitig auch verhindert, dass weiterhin Viren übertragen werden können. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und der andere Punkt ist natürlich auch der, es muss eigentlich allen die Möglichkeit schon gegeben worden sein, dass sie hätten geimpft werden können. Auch das ist noch nicht der Fall.
Eine Frage würde ich Ihnen gerne zum Schluss noch stellen. Stellt sich ja bei vielen die Frage, ob eine Art Impfpflicht durch die Hintertür kommt, beispielsweise wenn bestimmte Branchen eine Corona-Impfung verlangen, beispielsweise im Einzelhandel, in der Gastronomie oder wenn man ein Flugzeug nur noch besteigen darf auf bestimmten Reiserouten, wenn man geimpft ist. Ist so etwas denkbar, beziehungsweise ist sowas zu verhindern, wenn einzelne Branchen sich dazu entschließen?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage und das wird in diesem Zusammenhang ja immer wieder thematisiert. Wäre eine solche Privilegierung, ich setze das aber bewusst in Anführungsstrichen, denn es ist eigentlich keine Privilegierung, sondern es ist nur das Wiederherstellen des normalen verfassungsrechtlichen Gebots. Wäre das, wenn Geimpfte bei der Erkenntnis, dass sie auch keine Virusüberträger mehr sind, bestimmte Verordnungen nicht mehr einhalten müssten, wäre das letztendlich eine Impfpflicht durch die Hintertür? Dazu muss man eins sagen, ja, es wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür, aber eine Impfpflicht per se ist durchaus verfassungskonform. Der Gesetzgeber könnte eine Impfpflicht einführen, gerade auch in einer solchen Situation eines immer noch nicht ausreichend bekannten Virus. Und wir haben ja schon mal eine Impfpflicht oder mehrfach gehabt. Denken Sie an die Pockenimpfung. Hier hat das Bundesverfassungsgericht die Impfpflicht gegen Pocken als verfassungskonform bereits in den 50er Jahren angesehen, des vorigen Jahrhunderts. Wir haben es bei den Masern. Und es könnte durchaus auch der Gesetzgeber, auch wenn er jetzt im Augenblick noch keine Notwendigkeit dafür sieht, eine Impfpflicht meines Erachtens, weil die Voraussetzungen ähnlich wie bei der Pockenimpfung vorliegen, eine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 einführen. Das zum einen. Also gesetzgeberisch wäre das möglich, auch bei unserer Verfassung, und es hat es auch schon gegeben. Die Frage, ob Privatunternehmen, beispielsweise Fluggesellschaften, verlangen könnten, dass derjenige, der das Flugzeug besteigt, geimpft sein muss, ist zunächst einmal eine Frage, die der Verkäufer von Tickets, also die Lufthansa beispielsweise, zivilrechtlich regelt mit demjenigen, der fliegen möchte, nämlich der Käufer des Tickets ist. Darüber hinaus hätte die Lufthansa natürlich auch gute Argumente, eine solche Differenzierung vorzunehmen. Sie könnte argumentieren, damit die Sicherheit der anderen Flugreisenden zu erhöhen. Sie könnte argumentieren, es wäre ein Schutz des fliegenden Personals. Von daher wäre das durchaus vorstellbar. Aber ich glaube, man muss so weit gar nicht gehen. Der Gesetzgeber könnte, auch wenn das sicherlich derzeit nicht gewollt ist, eine Impfpflicht einführen.
Der Medizinrechtler Professor Alexander Ehlers. Wir bleiben beim Thema Corona-Impfung, bei der ja zwei aufeinanderfolgende Dosen verabreicht werden sollen. Angesichts der noch geringen Menge der Impfstoffe dürfte es da aber noch länger dauern, bis auch jüngere Menschen an der Reihe sind. In Belgien wird deshalb über alternative Impfverfahren nachgedacht. Michael Schneider erklärt das Ganze.
Klar? Ja. Lass sie mal kommen, ne?
Er war der Erste. Der 96-jährige Jos aus einem Altenheim bei Pürs. Zusammen mit der 102-jährigen Josepha gehört er zu den allerersten Belgiern, die am Morgen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten, belagert von Kamerateams und Fotografen. Es habe nicht wehgetan, so der Rentner, im Gegenteil. Es fühle sich an, als habe ihm ein Engelchen auf die Zunge gepinkelt.
Das ist precies ein Engelchen, das auf meine Zunge pisst.
Planmäßig darf Jos das bald noch einmal erleben, in 3 Wochen. Dann ist die zweite Impfung mit dem Präparat von Pfizer und BioNTech fällig. Denn der bislang einzige in Europa zugelassene Wirkstoff muss 2-mal gespritzt werden, um die volle Wirkung zu entfalten. Aber ist das wirklich nötig? Belgien prüft jedenfalls, ob zunächst nicht nur ein Pieks ausreichen könnte. Im flämischen Fernsehen erklärt der Impfforscher Pierre Van Damme, warum das eine gute Idee sein könnte. Das wäre eine alternative Vorgehensweise, die wir uns in der nationalen Taskforce genau ansehen werden. Warum? Weil wir so viel schneller die Gruppenimmunität erreichen würden. Und weil jeder, der jetzt in der Warteschlange steht, schnell eine Impfung bekommen könnte. Vor allem für die Jüngeren könnte es dann noch vor dem Sommer klappen. Und so hätte man auch viel weniger Menschen, die noch anfällig sind für das Virus. Der Plan? Zuerst möglichst vielen Menschen nur eine Spritze geben. Der Impfschutz würde dann zwar nur ca. 50 statt über 90% betragen, aber das könnte ausreichen, um weitere Infektionswellen zu vermeiden. Und die zweite Impfdosis könnte dann in ein paar Monaten immer noch gesetzt werden. Ähnliche Überlegungen gäbe es in Kanada, so Van Damme. Und er glaubt, dass das belgische Modell auch in ganz Europa funktionieren kann. Zuerst schauen wir uns das in der Taskforce an, aber natürlich dann auch auf europäischer Ebene. Denn das könnte eine Möglichkeit für ganz Europa sein, eine schnellere Lösung zu finden. In dieser Taskforce gibt es allerdings auch andere Stimmen. Der Chefvirologe des Landes, Steven van Gucht, warnt, der Impfstoff sei nun einmal zugelassen für 2 aufeinanderfolgende Spritzen. Ließe man eine weg, seien die Folgen unkalkulierbar. Es ist schwer zu sagen. Wir haben nur sehr wenige Daten, mit denen wir arbeiten können. Da ist noch viel Unsicherheit. Und die Frage ist, ob bei sehr alten Menschen mit einem schwachen Immunsystem wirklich eine Dosis reicht. Da brauchen wir wohl doch auch die zweite. Heißt, Jos und Josepha aus dem Altenheim werden wohl Mitte Januar in jedem Fall einen zweiten Pieks erhalten. Für den 96-jährigen Jos kein Problem. Er fühle sich nach der ersten Impfung bereits 30 Jahre jünger und man müsse im Leben ja immer nach vorn schauen.
Ich muss das Leben vorankommen. Voilà.
Ein Bericht von Michael Schneider aus Belgien. Es war lange Zeit nicht klar, ob sich die EU und Großbritannien noch auf ein Handelsabkommen einigen würden, rechtzeitig vor Jahresende. Die Nachricht über den Verhandlungsdurchbruch kam dann quasi als Weihnachtsgeschenk, je nach Sichtweise zumindest, denn nicht alle sind mit dem Vertrag glücklich. Die allermeisten sind aber zumindest froh, dass es ihn überhaupt gibt. Damit das Abkommen jetzt zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten kann, sind noch einige Formalia nötig, zum Beispiel grünes Licht vom Bundeskabinett. Und das gab es heute dann auch im Laufe des Tages. Klaus Remme berichtet.
Positionen wurden aufgebaut und wieder geräumt, Kompromisse wurden abgelehnt und dann doch eingegangen. Die Bedingungen dieser politischen Scheidung sind festgelegt. Gemessen am Drama des Brexit-Marathons von EU und Großbritannien klingen die nächsten Schritte bürokratisch nüchtern. Schritt Nummer 1 war für heute Morgen 9.30 Uhr terminiert. Am Mittag informierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.
Die Mitglieder des Bundeskabinetts haben sich heute in einer Telefonschalte über die deutsche Position verständigt. Und sie waren sich einig in ihrer positiven Würdigung des Abkommens. Deutschland kann dem von der Europäischen Kommission mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Abkommen zustimmen.
Also Haken dran an Schritt 1. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil die 27 EU-Partner ihre Einigkeit als Stärke genutzt haben, so Dämmer. Der Sprecher des Auswärtigen Amts zu Schritt Nummer 2 und 3.
Formal ist es so, dass heute in Brüssel im Ausschuss der Ständigen Vertreter ein Ratsbeschluss vorbereitet wird zur Unterzeichnung des Vertrags und auch zur vorläufigen Anwendung des Vertrags. Und dieser Ratsbeschluss muss dann vom Rat im schriftlichen Verfahren getroffen werden. Dieses schriftliche Verfahren soll heute eingeleitet werden, sodass der Beschluss dann morgen am 29.12. erfolgen kann.
Der zweite Schritt, die Vorbereitung des Beschlusses, ist inzwischen bereits vollzogen. Weiter geht's.
Auf Basis dieses Ratsbeschlusses kann dann die Unterzeichnung stattfinden, voraussichtlich durch die Kommissionspräsidentin und den Präsidenten des Europäischen Rates von Seiten der EU und von Seiten des Vereinigten Königreichs durch den Premierminister.
Doch auch wenn es nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel sind, auch danach kann das Abkommen noch nicht in Kraft treten. Es fehlt noch.
Es muss dann in Großbritannien eine Ratifikation geben, nach meinem Verständnis durch Befassung von Parlament und Staatsoberhaupt. Und dann kann das Abkommen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und dadurch dann am 1. Januar vorläufig in Kraft treten.
Vorläufig ist das Schlüsselwort. Von Seiten der Nationalstaaten sind damit alle Schritte getan. Es handelt sich ja um ein sogenanntes EU-Only-Abkommen, ein Vertrag ausschließlich nach europäischem Recht. Deshalb muss beispielsweise der Bundestag nicht entscheiden, auch wenn er, wie die Regierungssprecherin heute betonte, natürlich ständig über den Verhandlungsstand informiert worden sei. Nein, die parlamentarische Befassung obliegt allein dem Europäischen Parlament. Bis Ende Februar hat man Zeit. So lange kann das Abkommen vorläufig in Kraft treten. Und wir hätten es nicht mit der EU zu tun, wenn nicht auch diese Frist theoretisch noch verlängert werden könnte.
Aus Berlin Klaus Remme. Wir bleiben beim Thema Brexit, schauen nach Großbritannien, wo der riesige Lkw-Stau in der Küstenstadt Dover vor dem Eurotunnel noch immer nicht ganz abgebaut ist. Für die Einreise nach Frankreich ist wegen der Corona-Mutation ja ein negativer Test Voraussetzung. Daran regt sich immer mehr Kritik und gleichzeitig wächst die Sorge vor den Folgen des endgültigen Austritts von Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion und das trotz des Handelsabkommens. Udo Schmidt dazu.
Großbritanniens Transportminister Grant Shapps hält wenig von der Notwendigkeit von Corona-Tests, denen sich die Lkw-Fahrer unterziehen müssen, wenn sie von Dover ins französische Calais wollen.
Wir sind bald bei 20.000 Tests und nur wenige Fahrer waren positiv. Und das ist nicht überraschend. Die Fahrer sitzen in ihren Kabinen und haben kaum Kontakt zu anderen Menschen. Das alles ist kein Grund, die Grenze länger als 2 Tage zu schließen.
Ganz genau 36 positive Corona-Fälle wurden bisher in den Führerhäusern der Lkw ermittelt. Angesichts dieser niedrigen Zahl fordert Shapps Frankreich auf die Vorlage eines Corona-Tests zu verzichten.
Sogar die EU-Kommission sagt doch, dass die Lkw-Fahrer nicht getestet werden sollten. Das sei nicht notwendig. Die Fahrer hätten eine sehr geringe Chance, Corona zu bekommen, verglichen mit der restlichen Bevölkerung.
Aber natürlich wird weiter getestet. Die Staus auf der M20 Richtung Küste sind trotzdem inzwischen überschaubar geworden. Knapp 200 Lkw warten noch im und vor dem Fährhafen von Dover sowie vor dem Eurotunnel auf die Ausreise nach Frankreich. Entsprechende Zahlen nannte das britische Verkehrsministerium. Vor 3 Tagen waren es noch etwa 3000 Lkw, die seit dem 21. Dezember festsaßen, nachdem Frankreich die Grenze zu Großbritannien wegen der neuartigen Coronavirus-Mutation geschlossen hatte. Auch wenn sich die Staus, die durch Corona verursacht werden, bald gänzlich abgebaut haben, es bleibt das Gefühl, einen Blick in die Glaskugel geworfen zu haben. Ein Blick auf den Fährhafen Dover ab dem 1. Januar, wenn nämlich Grenz- und Zollkontrollen stattfinden müssen, trotz des gerade noch vereinbarten Handelsabkommens. Experten sprechen von 200 Millionen neuen Formularen im Königreich zur Abwicklung des Grenzverkehrs. Die wollen erst einmal bewältigt, das heißt bearbeitet werden, auch in Dover. Staatsminister Michael Gove wiegelt allerdings ab.
Es wird der Fall sein, dass es neue Prozeduren gibt, denen sich die Firmen unterziehen müssen. Aber die Regierung wird natürlich helfen und auch Geld für Trainingsprogramme zur Verfügung stellen.
Das Problem? Die Formulare, von denen Michael Gove spricht, müssen vom kommenden Freitag an ausgefüllt werden. Die Zeit, könnte man sagen, ist knapp.
Udo Schmidt berichtete und wir machen weiter mit unseren Kurzberichten, fangen diese auch in Großbritannien an. Dort beeinträchtigt das mutierte Coronavirus nicht nur den Handel mit der EU, es wird auch für den Gesundheitssektor immer mehr zum Problem. Thomas Speckhofen dazu.
In Großbritannien wächst der Druck auf die Krankenhäuser. Der Gesundheitsdienst für England hat alle Kliniken aufgefordert, jedes mögliche Bett für die wachsende Zahl von Corona-Patienten freizumachen. Der gesamte Dienst werde wegen der zunehmenden Einlieferung sehr kranker Patienten mindestens bis Ende März in der höchsten Alarmstufe bleiben. Nach Angaben des NHS befinden sich inzwischen wieder fast so viele Corona-Patienten in den Krankenhäusern wie im April. Zurückgeführt wird dies auf die neue Variante des Virus. Zahlreiche Intensivstationen sollen inzwischen an ihre Kapazitätsgrenze gekommen sein. Mehrere Rettungsdienste haben darum gebeten, die Notrufnummern nur noch in wirklich lebensbedrohlichen Fällen zu verwenden. Einem Bericht der BBC zufolge mussten Corona-Patienten am vergangenen Wochenende bis zu 6 Stunden im Rettungswagen warten und behandelt werden, bis sich ein Krankenhausbett fand. Auch in Wales und Schottland sprechen Mitarbeiter des NHS von einer enormen und beispiellosen Belastung. In ganz Großbritannien werden derzeit täglich weit über 30.000 neue Infektionen registriert. In Essex, nordöstlich von London, lag der Inzidenzwert kurz vor Weihnachten bei 1.350 auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen.
Quasi im letzten Moment können zahlreiche bedürftige US-Amerikaner nun doch staatliche Corona-Hilfe in Anspruch nehmen. Der Präsident hat überraschend eingelenkt und das entsprechende Gesetz unterschrieben. Sebastian Hesse.
Nach einer Woche des Stillstandes kann heute damit begonnen werden, die neuerlichen Corona-Hilfen auf den Weg zu bringen. Präsident Trump hat das entsprechende Gesetzespaket schließlich doch noch unterzeichnet. Und das, ohne dass seine Nachbesserungsforderungen eingearbeitet wurden. In Washington befasst sich heute das Repräsentantenhaus mit Trumps Änderungswünschen. So hatte er verlangt, die Einmalhilfen in Höhe von $600 auf $2.000 aufzustocken. Die Demokraten würden da mitgehen, aber es sind Trumps Parteifreunde, die auf die $600 Obergrenze bestanden hatten, ein Vorschlag von Trumps Finanzminister Mnuchin. Insofern ist die heutige Parlamentsdebatte auch eine Art Loyalitätstest für die Republikaner. Das gilt auch für den Verteidigungshaushalt, gegen den Trump sein Veto eingelegt hatte. Dieses Veto könnte das Parlament überstimmen, wenn in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit dafür zustande kommt. Sollte das passieren, sollten sich die republikanischen Abgeordneten also gegen den Präsidenten positionieren, wäre das eine schmerzhafte Demütigung für Trump. Dass er bei dem Gesetzespaket, das die Corona-Hilfen beinhaltet, klein beigegeben hat, geht offenbar auch auf Druck aus seiner Partei zurück. Hätte Trump nicht unterschrieben, dann wäre der gesamte Regierungsbetrieb ab Mitternacht ohne Finanzierung gewesen und vorerst zum Stillstand gekommen.
Es ist ein Anschlag, der immer noch Rätsel aufwirft. Zumindest wurde jetzt aber der Verantwortliche für die Explosion in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee ermittelt. Katrin Brandt.
Er habe ein ruhiges, unauffälliges Leben geführt, heißt es über den 63-jährigen IT-Techniker, der sein Wohnmobil in die Luft sprengte und dabei ums Leben kam. Hunderte von Hinweisen aus der Bevölkerung gingen bei den Ermittlern ein und brachten sie schließlich auf die Spur des Mannes. US-Medien berichten, der IT-Experte habe seinen Kunden vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass er in Ruhestand gehe. Er habe seinen Hausstand aufgelöst und sein Auto verschenkt. Nur sein Wohnmobil behielt er. Er parkte es in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in der Innenstadt von Nashville vor dem Gebäude eines Telefonkonzerns. Die gewaltige Explosion in den frühen Morgenstunden führte dazu, dass Telefon- und Internetverbindungen nicht nur in Nashville, sondern auch in anderen Bundesstaaten zusammenbrachen. Über die Motive des 63-Jährigen ist bisher nichts bekannt. Bei der Explosion waren 3 Menschen verletzt worden. Viele umliegende Geschäfte und parkende Autos wurden stark beschädigt.
Die Industrieländer in Ostasien sind bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, aber auch in Japan und Südkorea verschärft sich die Corona-Lage wieder. Lena Bodewein.
Seit heute dürfen keine Ausländer mehr nach Japan einreisen, die nicht in dem Land leben. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende Januar. Eine dritte Welle macht momentan dem Gesundheitssystem zu schaffen. Medizinische Organisationen schlossen sich zusammen, um Alarm zu schlagen. Sie forderten die Regierung schon vor Weihnachten zu strengeren Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie auf. Nachdem erste Fälle der neuen Covid-Variante identifiziert wurden, reagierten die Behörden sofort und schlossen die Grenzen. Auch eine innerjapanische Tourismusoffensive ist gestoppt worden. Die dritte Welle hat den Anstieg der Fallzahlen stark beschleunigt. Während es 9,5 Monate dauerte, bis Japan überhaupt 100.000 Infizierte zählte, war die Marke von 200.000 Fällen in nur 52 Tagen erreicht. Insgesamt hat Japan rund 217.000 verzeichnete Covid-Fälle. 3.213 Menschen sind daran gestorben. Auch Südkorea, lange als leuchtendes Beispiel in erfolgreicher Eindämmung der Pandemie gelobt, erlebt gerade eine dritte Welle. Die Behörden haben Schutzmaßnahmen, die eigentlich heute enden sollten, um eine Woche verlängert. Mehr als 4 Menschen dürfen sich nicht treffen. Der Skibetrieb ist untersagt. Die neue Virusvariante, die in Großbritannien zuerst aufgetreten war, ist schon in Südkorea angekommen. Die Regierung hat daraufhin jeglichen Flugverkehr von und nach Großbritannien bis Jahresende unterbrochen.
Der Einsatz dafür, dass Frauen in Saudi-Arabien einen Führerschein erhalten dürfen, für eine Aktivistin bedeutet das jetzt eine Haftstrafe von mehr als 5 Jahren. Carsten Kühntop.
Lujaina Hathloul erhielt eine Haftstrafe von 5 Jahren und 8 Monaten. Das Gericht sah es laut saudischen Medien als erwiesen an, dass Hathloul unter anderem daran arbeitete, das politische System des Landes zu ändern und die nationale Sicherheit zu beschädigen. Vom ursprünglichen Strafmaß für Hathloul erließ das Gericht 34 Monate unter Rücksicht auf den Zustand der Angeklagten, wie es hieß. Hathloul kann deshalb damit rechnen, im März freigelassen zu werden. Im Oktober hatte sie einen Hungerstreik begonnen, aus Protest gegen die schlechten Umstände, unter denen sie und andere Aktivistinnen festgehalten werden. Lujaina Hathloul ist 31 Jahre alt und eine bekannte Bürgerrechtlerin. Sie war im Mai 2018 festgenommen worden, zusammen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Wenige Wochen später erlaubte es das Königshaus auch Frauen, einen Führerschein zu machen. Genau dafür hatte sich Hathloul engagiert. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten waren die Vorwürfe der saudischen Justiz gegen die Aktivistin fadenscheinig.
Bei der Frage der Betriebskostenabrechnung stärkt der Bundesgerichtshof die Rechte der Mieter. Bernd Wolf dazu.
Mieter müssen keinen besonderen Grund anführen, wenn sie neben den Rechnungsbelegen des Vermieters auch Belege über die tatsächlich geleisteten Zahlungen einsehen wollen. Eine Berliner Vermieterin wollte innerhalb der jährlichen Abrechnung von ihrem Mieter über 1.200 Euro Betriebskostennachzahlung haben. Sie weigerte sich allerdings, auf Nachfrage des Mieters, auch die Zahlungsbelege zu zeigen. In diesem Fall, so die Bundesrichter, habe dann aber der Mieter das Recht, die Zahlung zunächst zu verweigern. Denn er kann nicht kontrollieren, wie der Vermieter abrechnet. Zwar könnten auch Zahlungsbelege manipuliert sein, deswegen entfalle aber nicht das Kontrollrecht des Mieters. Durch die Einsicht könnten ja auch versehentliche Rechenfehler aufgedeckt werden.
Und wir kommen zu unserem Börsenbericht, zusammengestellt heute von Volker Hürth. Und dort geht es um ein Allzeithoch des DAX unter anderem.
Ein historischer Tag an der Börse in einem historischen Jahr. 13.819 Punkte. Allzeithoch beim DAX sowie beim M&S-DAX. Und das in einem wirtschaftlich wahrlich grausamen Jahr voller Tristesse, Sorgen und Pleiten. Aber die Börse feiert stets die Zukunft und geht's danach, wird sie golden. Aber die Anleger feiern auch den Moment, der Gutes verheißt. Der Brexit wird soft, genauso soft, wie sich Donald Trump dann doch am Ende zeigt, als er signalisiert, das 900 Milliarden US-Dollar Konjunkturpaket abzuzeichnen. Und schließlich kommt die Menschheit mit jedem Stich in einen Oberarm dem Ende der Pandemie ein Stück näher. Dennoch, einen Wermutstropfen gibt's in der allgemeinen Aktien- und Investitionseuphorie. Der Euro ist stark, zu stark. Schön, wenn Nationen mehr importieren als ausführen. Deutschland als eine der größten Exportnationen überhaupt gehört nicht dazu. Deutsche Waren werden teurer, das ist schlecht. Trotzdem legten heute sogar die Autowerte zu, die in den letzten Tagen aufgrund des starken Euro gelitten hatten. Endlich wieder ein Plus in den Kursen, das war dem Soft Brexit zu verdanken. Einer der großen Gewinner an diesem Tag war die Deutsche Post. Die Aktie gewann 2,4%. Vorstandschef Frank Appel spricht vom besten Jahr der Konzerngeschichte. Kein Wunder, im Jahr des Onlinehandels müssen die Produkte nun mal zum Kunden. Die Deutsche Post mit der Tochter DHL gehört ganz klar zu den Gewinnern des Jahres 2020.
Der Börsenbericht von Volker Hirt. Die Bilder obdachloser Geflüchteter auf der griechischen Insel Lesbos sind erst wenige Monate her. Sie hatten viele in Europa erschüttert. Ähnliches gibt es jetzt in Bosnien an der EU-Außengrenze zu beobachten. Auch dort hat ein Feuer ein Flüchtlingslager zerstört, mutmaßlich durch Brandstiftung. Als Folge daraus sind hunderte Menschen ohne Dach über den Kopf und das in einem strengen Frühwinter auf dem Balkan. Serjan Govedarica mit Eindrücken.
Ein eisiger Wind pfeift um das Camp Lipa oder um das, was vom Camp übrig geblieben ist. Es schneit bei 4 Grad unter Null. Hamza aus Pakistan friert und hungert. 3 Tage lang gibt es hier nichts, keine Decken, keinen guten Ort zum Schlafen. Wissen Sie, das Camp ist voller Schnee und wenn es weiter schneit, wird es viele Probleme geben und ich denke, wir werden sterben. Hamza gehört zu schätzungsweise 1000 Menschen, die rund um das Camp Lipa nach wie vor obdachlos sind. Mitten in der Einöde, 25 Kilometer von der nordwestbosnischen Stadt Bihać entfernt. Ein Teil der Menschen hat das fast völlig ausgebrannte Camp wieder bezogen und wird darin notdürftig versorgt. Das lokale Rote Kreuz und die Hilfsorganisation SOS Bihać wechseln sich bei der Versorgung tageweise ab. Sie bringen den Menschen Kleidung und einmal am Tag etwas zu essen. Zlatan Kovacevic von SOS Bihać. Wir haben hier eine humanitäre Katastrophe. Die UN-Organisationen haben sich zurückgezogen und ich appelliere an sie, so schnell wie möglich zurückzukehren. Ein Appell, der verhallt. Denn die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat einen Tag vor Weihnachten das Camp Lipa geschlossen. Rund 1300 Migranten und Flüchtlinge waren damit auf einen Schlag obdachlos. IOM hatte zuvor bereits gedroht, das Camp sich selbst zu überlassen, wenn es nicht winterfest gemacht wird. Es ist nur über Feldwege zu erreichen und weder an das Wasser noch an das Stromnetz angeschlossen. Dafür zuständig sind die bosnischen Behörden und diese konnten sich bis zuletzt keine winterfeste Lösung für die Menschen in Lipa abbringen. IOM entschied dann am vergangenen Mittwoch, das Camp endgültig zu räumen. Hey! Kurz vor der Räumung brach ein großes Feuer im Camp aus und zerstörte es bis auf ein großes weißes Zelt fast vollständig. Nach Angaben von IOM-Mitarbeitern habe eine kleine Gruppe von wütenden Migranten und Flüchtlingen das Feuer gelegt. Die Ermittlungen der bosnischen Polizei laufen allerdings noch. Zum Zeitpunkt des Brandes ist Petar Rosandic am Ort des Geschehens. Der Wiener arbeitet für die Hilfsorganisation SOS Balkanroute und wird Augenzeuge, wie die Menschen aus Lipa das Camp verlassen müssen.
Viele wollen nach Bihać gehen. Die Regierung dort weigert sich. Gestern wurde auch dort protestiert. Wir haben hier mit den Menschen geredet. Sie sind fertig, müde, elendig.
Die nur 25 Kilometer entfernte Stadt Bihać ist für die Menschen aus Lipa praktisch unerreichbar. Auf dem Weg dorthin werden sie von der Polizei gestoppt und zurückgeschickt. Die Stadt Bihać und der Kanton Unasana sind seit 2017 mit der Anwesenheit tausender Migranten und Flüchtlinge überfordert und fühlen sich von der Zentralregierung in Sarajevo alleingelassen. Diese machte zuletzt den folgenden Vorschlag. IOM sollte die Menschen aus Lipa in einer leerstehenden Flüchtlingseinrichtung in der Stadt Bihać unterbringen. Doch das lehnen die Behörden in Bihać vehement ab. Die Folge? Im eiskalten bosnischen Winter sind jetzt auch noch die Menschen aus Lipa obdachlos und damit insgesamt, je nach Schätzung, 3000 Flüchtlinge und Migranten in der Region. Hilfsorganisationen warnen davor, dass Menschen unter diesen Umständen nicht überleben können. Kasim aus Pakistan sendet diesen Hilferuf aus dem zerstörten Camp Lipa. Selbst Tiere leben besser als wir. Ich bitte die Vereinten Nationen, IOM und alle Hilfsorganisationen, uns zu helfen. Sonst werden wir sterben. Also bitte, helft uns.
Eindrücke von Serjan Govedarica. Fast in ganz Europa gelten strenge Corona-Auflagen. Das hat Österreich nicht davon abgehalten, Wintersportgebiete zu öffnen, was am Wochenende zu großem Andrang geführt hat. Die Regelungen sollen dort jetzt wieder verschärft werden. Im Nachbarland Schweiz gibt es aus einem anderen Grund Ärger mit dem Skitourismus. Dort geht es um eine unerlaubte Abreise britischer Urlauber, die eigentlich in Quarantäne hätten sein sollen. Thomas Wagner hat die Hintergründe.
Dreh- und Angelpunkt ist die sogenannte rückwirkende Quarantäne. Die hatte das Schweizer Bundesamt für Gesundheit für britische Skitouristen angeordnet. Dies deshalb, weil in Großbritannien erstmals Fälle eines aggressiveren, mutierten Coronavirus bekannt geworden waren. Alle ab dem 14. Dezember angereisten Briten hätten der Anordnung zufolge 10 Tage lang nach Ankunftsdatum nicht mehr ihre Hotelzimmer verlassen dürfen. Tatsächlich aber verließen hunderte Briten Hals über Kopf nicht nur ihre Hotelzimmer, sondern gleich auch noch die Schweiz unter Missachtung der Quarantäneauflagen. Man verstehe die Wut der betroffenen Briten als Folge der rückwirkenden Quarantäne, sagte nun nach Schweizer Medienberichten ein Sprecher der bei Briten beliebten Wintersportgemeinde Bagne, zu der der betroffene Wintersportort Verbier gehört. Familien mit kleinen Kindern über Tage hinweg in einem 20 Quadratmeter großen Hotelzimmer festzusetzen, sei unzumutbar. Der Walliser Regierungspräsident Christophe Dabalé kritisierte, das Schweizer Bundesamt für Gesundheit habe die Liste mit Passagierdaten britischer Skitouristen viel zu spät an die Behörden vor Ort geschickt. Und dann legt der Regierungspräsident weiter nach.
Ich denke, es wurde alles unternommen, was in so einer Situation möglich ist. Und wenn ich dann am Sonntagmorgen oder auch heute von der Nachverfolgung lese und dass es eine Art Filmsatire mit Louis de Funès gibt, in dem eine Art Gestapo den Leuten nachstellt, das entspricht nicht der Realität. Das Bundesamt für Gesundheit wiederum betont, die Kantone hätten die Quarantäne besser durchsetzen müssen. Derweil sind die mehreren hundert britischen Skitouristen längst über alle Schweizer Berge. Ob sie jemals wieder zum Winterurlaub in die Westschweiz zurückkehren, sei ungewiss, so ein Sprecher der Walliser Gemeinde Bagne besorgt. Man müsse um den guten Ruf der Region, vor allem bei den wichtigen britischen Gästen, fürchten, auch in den kommenden Jahren, wenn Corona längst vorbei sein wird.
Die chinesische Millionenstadt Wuhan gilt ja als der Ausgangsort der Corona-Pandemie. Ziemlich genau ein Jahr ist seit dem Ausbruch jetzt vergangen. International steht die Volksrepublik wegen ihres Umgangs zu Beginn, als es noch keine Pandemie war, in der Kritik. Kritik geübt hatte dabei auch eine chinesische Bloggerin und für ihre Berichterstattung muss sie jetzt aber teuer bezahlen und zwar mit Freiheitsentzug. Ruth Kirchner hat die Einzelheiten.
Vor dem Gericht im Shanghaier Stadtbezirk Pudong versuchten Polizisten am Morgen, Journalisten und Unterstützer von Zhang Zhan abzudrängen. Unabhängige Beobachter waren bei dem Prozess nicht zugelassen. Die 37-Jährige wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt, weil sie, wie es hieß, Streit geschürt und Unruhe gestiftet habe. Sie habe außerdem Falschinformationen über die Ausbreitung des Coronavirus verbreitet und mit ausländischen Medienvertretern gesprochen. Ihr Anwalt erklärte anschließend in einem Social-Media-Post, Zhang Zhan habe sich vor Gericht auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung berufen. Seit Februar hatte Zhang Zhan 3 Monate lang Kurzvideos aus der abgeschotteten Millionenmetropole Wuhan in den sozialen Medien gepostet. Gleich im ersten Video nahm sie das Recht auf freie Meinungsäußerung für sich in Anspruch, das Recht, ihre Sicht der Ereignisse in Wuhan zu erzählen. In der zentralchinesischen Stadt waren vor einem Jahr die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Wuhan wurde Ende Januar als weltweit erste Großstadt abgeriegelt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zhangs Videos zeigen Alltagssituationen aus der abgeschotteten Stadt, menschenleere Straßen, Menschen, die beim Einkauf anstehen, Patienten in Krankenhäusern, die auf den Gängen liegen. Immer wieder versuchten Sicherheitsleute und Polizisten, Zhang Zhan am Filmen zu hindern. Hör auf zu filmen oder ich zertrümmere dein Handy, schreit dieser Sicherheitsmann. In einer kurzen Dokumentation kurz vor ihrer Verhaftung im Mai berichtet Zhang Zhan, dass sie jeden Tag in Wuhan in Angst gelebt habe. Aber ich bin vielleicht von Natur aus rebellisch, sagt sie. Warum darf ich die Wahrheit nicht zeigen? Die chinesische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie noch versucht, den Ausbruch der Krankheit, die jetzt Covid-19 heißt, zu vertuschen. Auch an die ersten Wochen in Wuhan, als die Krankenhäuser überfüllt waren und es an Schutzkleidung fehlte, soll sich ein Jahr später möglichst niemand mehr erinnern. Die chinesische Staatspropaganda verbreitet seit Monaten das Narrativ, dass Chinas Krisenmanagement die Lage effizient und schnell unter Kontrolle gebracht habe. Erst vor wenigen Tagen schrieb die Nachrichtenagentur Xinhua, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei habe sich bei der Pandemiebekämpfung außerordentlichen Ruhm verdient. Andere Sichtweisen sind in den streng zensierten Staatsmedien nicht zugelassen. Das Urteil gegen Zhang Jian solle andere davon abhalten, Fragen zur Lage in Wuhan im letzten Frühjahr zu stellen, kritisiert die in Washington ansässige Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders. Mindestens 3 weitere Blogger, die aus Wuhan berichtet haben, sind seit dem Frühjahr von der Polizei festgenommen worden.
Ein Bericht von Ruth Kirchner. Und was noch fehlt, ist der Blick auf die Presseschau. Tobias Zien hat sie für uns zusammengestellt. Franz Lake trägt vor.
Die Zeitungen blicken hauptsächlich auf die Diskussion über Sonderrechte für gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Die Nürnberger Nachrichten notieren, es ist richtig, zum derzeitigen Zeitpunkt Sonderrechte wie mehr Freiheiten für Geimpfte abzulehnen. Nicht nur, dass es Wasser auf die Mühlen der Impfgegner wäre, es widerspräche auch dem Solidaritätsgedanken, der in diesem Jahr so stark zu spüren war. Der Wiesbadener Kurier hält fest, dass jetzt ernsthaft über Privilegien und Sonderrechte für bereits gegen Corona geimpfte Personen diskutiert wird, ist ebenso absurd wie gefährlich. Absurd, weil der Impfstoff zur Stunde noch nicht einmal ausreicht, um auch nur einen Bruchteil der Bevölkerungsgruppe mit höchstem Bedarf zu versorgen. Und gefährlich, weil mit solchen Gedankenspielen einer Impfpflicht durch die Hintertür das Wort geredet wird. Sollten für Corona-Geimpfte wirklich die Regeln gelockert werden, fragen die Stuttgarter Nachrichten und führen aus, für eine Debatte darüber ist es noch viel zu früh. Sie wird aber kommen, sobald der Impfstoff für alle da ist. Die australische Fluglinie Qantas will in Zukunft nur Geimpfte an Bord lassen. Andere Fluggesellschaften werden nachziehen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Druck auf Impfunwillige in der Gesellschaft wird zunehmen. Ähnlich sieht es der Münchner Merkur. Gesundheitsminister Spahn begründet seine Absage an Sonderrechte für Geimpfte damit, dass die, die noch kein Impfangebot erhalten hätten, dafür nicht bestraft werden dürften. Das Argument entfällt aber spätestens dann, wenn alle Zugang zur Impfung hatten, ein Teil der Bevölkerung sich ihr aber verweigert. Am Ende werden Impfgegner akzeptieren müssen, dass ihnen manche Tür, ob in den Flieger oder den Kindergarten, verschlossen bleibt. Die neue Osnabrücker Zeitung ist folgender Meinung. Würde die Impfung zum Freifahrtschein zurück in den Alltag, solange der Stoff nur für einen Bruchteil der Bevölkerung reicht, würde das nicht nur einen tiefen Keil in die Gesellschaft treiben und die Ungeduld massiv erhöhen, auch die weiterhin notwendige Masken- und Abstandsdisziplin dürfte blitzschnell bröckeln, wenn sich auf Plätzen und in Bahnen erste Grüppchen von unmaskierten Geimpften zeigen. Zu einem anderen Thema. Die Freie Presse aus Chemnitz thematisiert das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Trotz des Abkommens wird sich zwischen Großbritannien und der EU einiges ändern. Es wird beispielsweise Warenkontrollen an der Grenze geben müssen, um die Produktstandards zu überprüfen. Oder Pakete müssen bei den Zollbehörden angemeldet werden. Als schwerer Nachteil wird sich erweisen, dass Großbritannien das Erasmus-Programm verlässt, mit dem Studierende ihre Auslandssemester absolviert haben.
Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Tobias Zien, vorgetragen von Franz Lake. Und das war's mit dem Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht.